Also die fossile Pflanzen kann man, wenn man Glück hat, mit lebenden Pflanzen vergleichen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir herausgefunden, dass viele von diesen Pflanzen, die da für 15 Millionen Jahre auf Island gelebt hatten, die findet man jetzt zum Beispiel in Süd-Öst-Nordamerika und auch in Ostasien.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Das grüne Sofa, der Museumspodcast des Hessischen Landesmuseums. Unser heutiger Gast ist Dr. Fritger Grimson von der Universität in Wien, ausgewiesener Spezialist für fossile Blätter und Pollen. Mein Name ist Thorsten Wappler. Ich bin hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Kurator am Hessischen Landesmuseum tätig und mein Aufgabengebiet umfasst die Grube Messel und die Grabung in der Grube Messel. Bevor wir nun starten, möchte ich Herrn Grimson noch ein wenig vorstellen. Herr Grimson hat seine Studien nicht in Wien begonnen, sondern in der Universität Island in Reykjavik, hat dort 1999 sein Studium mit dem Bachelor abgeschlossen und ist dann weiter an die Universität in Kopenhagen gewechselt und hat dort dann 2002 seinen Master gemacht. Und in Kooperation mit der Universität in Reykjavik und dem Naturhistorischen Museum in Stockholm und auch der Universität in Aarhus dann 2007 seinen Doktor gemacht. Schwerpunkte seiner Arbeiten umfassen vor allen Dingen den arktotertiären Bereich, also die höheren Breiten wie Island natürlich, auch die Färöerinseln oder auch Grönland. Nichtsdestotrotz ist er auch mit seinen Studien weit herumgekommen und hat auch Projekte in Afrika durchgeführt. Nochmals herzlich willkommen auf dem grünen Sofa. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auch auf interessante Gespräche über ein Thema, was wir unter dem Titel Flower Power mal ein wenig zusammengefasst haben.
Ja, vielleicht fangen wir mit Island an, oder?
Ja, Island, ja. Also geologisch gesehen, von meiner Seite aus und von meiner Warte natürlich auch, war ich natürlich sehr überrascht, als ich dann selbst dann auch mitbekommen habe, dass Fossilien auf Island gefunden wurden, weil ich Island halt immer ganz klassischerweise eigentlich so als vulkanische Insel.
Genau, das haben wir auch jetzt in den Medien die letzten Monate gesehen, diese Live-News von unserem Vulkan jetzt. Das war so ein echter Touristen-Vulkanausbruch, da konnte jeder hingehen und sich anschauen, ganz in der Nähe. Aber ja, Fossilien sind vielleicht nicht so, dass jeder kennt. Ja, das stimmt.
Dann stellt sich dann für mich die Frage, wie kommt man dann eigentlich dann darauf, sich letztendlich so in den arktischen Gefilden, wo man ja auch, sage ich mal, ganz andere Bilder eigentlich im Kopf hat, wenn man sich so über Grönland, Spitzbergen, Färöerinseln und so weiter unterhält, letztendlich eigentlich anzufangen, um zu gucken, was hat man da für Erkenntnisse zu erwarten, wenn man sich dort mit der Paläobotanik oder mit Fossilien beschäftigt? Was findet man überhaupt für Fossilien, wenn man auf Island unterwegs ist? Sind das jetzt, sage ich mal, fossile Polareisbären oder?
Bis jetzt nicht, nein. Aber es gibt ganz viele Pflanzen. Und das überraschend ist mit diesen Pflanzen ist, dass wenn man diese ganz alte Pflanzen, also vielleicht muss man auch sagen, dass Island ist nicht so alt, die älteste Lavas in Island sind so circa 16 oder 15 Millionen Jahre alt. Und das bedeutet auch, dass unsere ältesten Fossilien, die können nicht älter sein, die sind dann jünger als 16 Millionen Jahre alt. Und was gut ist, dass diese Lavaschichten, die wir haben, die kann man ganz gut datieren. Und wenn du dann ein Sediment zwischen zwei Lavas hast, dann weiß man ganz genau, wie alt das ist. Und es ist dann so, dass wenn man zum Beispiel auf der Östküste von Island steht und geht nach die Mitte von Island, dann geht man immer über jüngere und jüngere Steine. Also in die Mitte von Island ist das jüngste Berg und ganz am Küstrand, im Westküst und Östisland sind dann die älteste. Und man kann ja so ganz einfach so erklären, wenn man von der Westküste von Island nach die Mitte geht und die so Fossile sammeln, dann sammelt man immer jüngere und jüngere Pflanzen. Und man kann dann so theoretisch, ja, diese Vegetationsänderungen und Klimaänderungen, die ganze Geschichte von Island, ja, so ausfindig und erklären. Und das ist das ganz spannend, weil wir wissen dann genau, okay, für 15 Millionen Jahre war das Klima so und die Vegetation so und dann 1 Million Jahre später waren diese und diese Änderungen und das macht diese Geschichte ganz spannend und ganz genau und das ist vielleicht der Hauptunterschied von zum Beispiel die Färöerinsel oder von Grönland, ja. Da haben wir nicht so viele und so ganz genaue bestimmte fossile Pflanzen als in Island. Und die sind auch viel, viel älter. Und wenn man diese Fossile fängt an zu sammeln und sich so anschauen, dann bemerkt man ganz schnell, das sind ganz interessante Pflanzen. Also die Samen zum Beispiel von diesen ältesten Sedimenten und die Früchte, die werden zum Beispiel verbreitet mit Säugetiere. Also die hängen dann auf die Fell drauf und so und wird so ganz kurze Wege verbreitet. Und dann ist die Idee gekommen, okay, es gibt mehrere Theorien, ja, von wo kommen diese Pflanzen nach Island an? Ja, da waren drei Theorien. Ein hat gesagt, ja, da waren dann Aliens. Ja, ich glaube, das sind dieselben Leute, wie die nicht sich impfen gehen. Der zweite war, ha, okay, wie auch immer, fliegen dahin oder so, aber über das ganze Meer, das geht einfach nicht. Und das dritte war dann diese Landbrücke. Ja, das Island war dann ein Teil von einer Landbrücke. Ich werde, glaube ich, auf Deutsch fragen, die Thüle Landbrücke. Und man hat sich dann so vorgestellt, dass der Nordatlantische Meer war als vorher für 50 Millionen Jahre oder so, dann viel, viel kleiner. Grönland war ganz näher von zum Beispiel Skandinavien und Island war dann gar nicht da. Aber trotzdem, da war so Land zwischendurch, ja, so ein Lavaplateau. Und in diese alten Zeiten, dann könnte dann die Tiere von Europa bis zum Grönland migrieren. Ja, und die haben dann auch dann die Pflanze mitgenommen. Dann, als der Meer sich breiter geworden ja, und schließlich am Ende ist Island eine Insel geworden. Ja, und dann sind diese Tiere und Pflanzen da isoliert. Und wir haben auch, kann ich auch sagen, wir haben da auch Fossile gefunden von fossilen Rehe. Ja, und wir wissen ja auch, diese Tiere, die waren schon da. Ja, heute nicht, aber die waren ja vor 15 Millionen Jahren haben sie in Island gelebt. Und die sind ja nicht über das ganze Meer geschwommen. Die haben einfach, das war einfach eine Brücke da von Skandinavien zum die Färöerinsel, Island nach Grönland und so weiter. So dieses ganze große Bild, wie da alles passiert, das ist ganz spannend und interessant.
Ja, wie genau muss man sich das denn dann vorstellen? Wie sah denn vor 16 Millionen Jahren oder vor 15 Millionen Jahren dann die Landschaft in Island aus? Und wie genau kann man denn jetzt mit Hilfe der Flower Power, ja, also der verschiedensten Pflanzen und auch anderen Objekte, die man vielleicht dort dann zusammen findet, ja, nicht überwiegend Knochen, aber Tiere, die jetzt keine Wirbel haben, also die Invertebraten.
Also die fossile Pflanzen kann man, wenn man Glück hat, mit lebenden Pflanzen vergleichen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir herausgefunden, dass viele von diesen Pflanzen, die da für 15 Millionen Jahre auf Island gelebt haben, die finden man jetzt zum Beispiel in Südöst-Nordamerika und auch in Ostasien. Also die leben jetzt in Klima und im Walde, wie viel wärmer ist als heute, so warm temperate Klima, sagt man. Ha? Und also ganz anders als heute. Es waren da riesige Bäume, diese Mammutbäume haben auch in Island gelebt. Man kann sich dann vorstellen, also ganz dicker Wald mit 30 Meter hohe Bäume und so. Und jetzt wir haben wir fast keine Bäume. Also wir haben das Birke, das wird ja vielleicht 2 Meter hoch, wenn man Glück hat. Aber ja, meistens sagt man so in Island, ja, wenn du dich im Wald verlierst, dann einfach aufstehen und dann weißt du, wo du hingehen musst. Also es war ja ganz anders früher, also hat sich ganz geändert. Und die Pflanzen, die wir jetzt haben in Island, das sind alle Pflanzen, die sich über weiteren Weg verbreiten, also mit Wind oder mit Vögeln. Und früher war das nicht so.
Und kann man ungefähr so einen Zeitpunkt feststellen, wo sich die Vegetation von heute, wie wir sie heute auf Island finden oder überhaupt in den nördlichen höheren Breiten dort etabliert hat? Weil das scheint ja doch ein relativ sensibles System zu sein. Also die Pflanzen scheinen ja recht gute Klimaanzeiger zu sein, sowohl die Pflanzen im Blattfossilbericht als auch im Pollenfossilbericht.
Also von unseren Untersuchungen, da haben wir auch, weißt du, große Fossilien angeschaut, die Blätter, Samenfrüchte und auch noch die Pollen. Das schaut so aus für uns, dass wenn diese große Eis über der ganzen Nordhemisphäre sich verbreitet haben, dann sind alle Pflanzen einfach auf Island ausgestorben. Es gibt manchmal also Theorien mit so Nunataks oder so, dass da hat vielleicht irgendwelche kleine Pflanzen auf einem Berg überlebt, aber es schaut so aus, dass alle Pflanzen in Island sind einfach ausgestorben und die Vegetation, die wir heute haben, die ist einfach ganz jung. Ja? Alles seit der letzten Eiszeit. Ja? Wenn das Eis dann schmilzt, geht zurück und dann sind die Pflanzen wiedergekommen. Und deswegen sind alle Pflanzen so ja, über das Meer, entweder mit Wind oder gebracht mit Vögeln. Ja? Und es, um die letzten 800 Jahre oder so mit Menschen. Und das ist die heutige Flora von Island.
Sehr interessant, dass man so detailliert letztendlich eigentlich die Klimageschichte einer Insel oder einer ganzen Region damit eigentlich so schön rekonstruieren kann und auch so Wanderwege letztendlich, ja, weil Pflanzen sind ja erstmal mehr oder minder stationär, nur über ihre Reproduktions, Mechanismen, dann können sie natürlich entweder über andere Tiere oder den Wind dann letztendlich auch in andere Regionen verbreitet werden. Und das macht wahrscheinlich die Sache so spannend, dass man mit sehr geringem Aufwand im Gelände eine ganze Menge an Proben nehmen kann. Wir hatten jetzt schon mehrmals das Thema Pollen letztendlich gehört. Pollen sind ja eher so unsichtbare Fossilien, die man auf den ersten Blick gar nicht so im Sediment eigentlich erkennt. Also wie muss man sich das vorstellen? Nimmt man da einfach eine Tüte mit und einen Spaten und dann geht man los und gräbt irgendwo ein bisschen was aus?
Also Pollen untersuchen macht das ganze Arbeit für Paläobotaniker viel einfacher. Also wenn ich mit Großfossilien arbeite, dann muss ich Gelände und ganz, ganz viel sammeln, also große Steine und Stücke und das alles nicht nach Hause bringen. Wenn man mit Pollen arbeitet, dann braucht man nur ein ganz kleines Stück, vielleicht so 2x2 cm oder so Maximum groß, also von Sediment. Das bedeutet, ich kann auch Kollegen über die ganze Welt einfach fragen, kannst du mir bitte da eine kleine Probe schicken von dieser Formation irgendwo in Afrika oder in Australien oder wie auch immer. Und ja, das kostet nichts zum Senden und das geht dann einfach und ich kann dann einfach die fossile Flora von jedes Gebiet in der Welt angucken. Ja? Und das ist dann der Vorteil. Und man findet auch viel, viel mehr. Man muss erst diese Steinprobe, dieses Sediment mit unterschiedlicher Säuren behandeln. Also wenn zum Beispiel Carbonaten drin sind, die muss man dann auflöschen. Und dann braucht man HCl, Hydrochloric Acid, Salzsäure. Und dann HF, das ist Flusssäure. Und mit dieser Flusssäure, dann kann man alle Silikaten zum Beispiel auflöschen. Und dann am Ende, dann hat man nur organisches Material bleibt übrig. Und das kann man mit ein bisschen so Glycerin mischen. Und dann kann man so einen Teil von dieser organischen Probe auf einen Deckglas tun und dann im Mikroskop untersuchen. Und dann sieht man, also nicht nur einen Pollen, man sieht dann Tausende und unterschiedliche. Und da kann man dann jedes einzelne Pollen auch ausfischen. Man kann so mit, was wir da machen hier in Wien, dass wir haben so eine kleine Pinzette und auf diese Pinzette haben wir eine Nasenhaar gefestigt, mit Uhu.
Ein Nasenhaar, warum ein gerade Nasenhaare?
Genau, also wir haben dann viele Haare probiert, also vom Kopf und Augen, also überall von dem ganzen Körper sozusagen. Und das am besten funktioniert, ist diese Nasenhaare. Und warum? Ja, ich glaube, die sind einfach genug, was in die Nase ist, so Schleim und nass und so. Und die Pollen und diese anderen Organismen, die man da hat in dieser Probe, die liegen dann in diese Glycerin, das ist auch so schleimig. Aber man kann dann unter dem Mikroskop, kann man dann mit den Nasenhaaren in diesen Tropf gehen und die Pollen rausholen. Einzelne Pollen.
Auf welcher Größe sprechen wir denn da? Ich meine, also so ein Pollenkorn, letztendlich, ich meine, wer jetzt, sage ich mal, mit Allergien zu tun hat, der wendet sich wahrscheinlich damit aus. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, sprechen wir jetzt im Millimeterbereich oder sind so Megapollen?
Nein, sind viel, viel kleiner. Also die ganz kleinsten sind so 5 bis 7 Mikrometer.
Okay. Ja,
aber die normale Größe, wo man so oft anguckt, die sind so 20 bis 40 Mikrometer. Das ist die Größe. Aber mit Mikroskop und mit 2000-fach mal Größen, dann sieht man die einfach ganz einfach.
Okay, und wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich so ein Pollen anguckt? Sind das kleine runde Bällchen oder zeigen die auch irgendwelche Strukturen?
Jetzt weiß jeder, wie dieses Coronavirus ausschaut. Ha? Das kennt man, dieses Bild. Ja, schaut eigentlich so aus. Es ist so eine Kugel mit irgendwelchen Stacheln raus und so schaut ein Pollen aus. Aber gibt es auch unterschiedliche, andere lange Stacheln, kurze Stacheln mit irgendwelchen Kugeln drauf oder keine. Ja, und auch mit so Luftchecker drauf. Das ist dann also ein Riesenfall. Die sind sehr unterschiedlich. Aber wahnsinnig schön. Alle tridimensionell. Und ja, die kann man auch schön fotografieren und dann bestimmen. Weil fast jede Gattung oder Familie macht einzigartige Pollenkörner. Und deswegen kann man die gut bestimmen. Ja, und dann auch sagen, okay, diese Pflanze hat da in dieses Gebiet in dieser Zeit gelebt. Und das bedeutet auf so dieses Klima oder ein anderes Klima oder so eine Temperatur oder nicht und Regenfall oder nicht, das hängt dann an, von welcher Art das ist. Also man kann wahnsinnig viel machen mit diesen Pollen.
Wenn man jetzt den Vergleich hat mit heutigen Pflanzen, dann scheint es ja relativ einfach zu sein, sich, sage ich mal, Vergleichsmaterial zu besorgen. Also ich besorge mir jetzt von einem rezenten Baum, also einem heute lebenden Baum, besorge ich mir ein paar Pollen, gucke mir die an und sage, ah Mensch, super, das sieht ja so aus wie eine Eiche oder eine Birke oder wie auch immer und lege mir das dann da sozusagen dann daneben. Jetzt ist es ja so, in der Erdgeschichte ist es alles nicht immer ganz so einfach. Und je weiter wir zurückgehen in die Erdgeschichte, haben wir natürlich das Problem, dass wir auch vermehrt auf Pflanzen- und Tiergruppen stoßen, die es heute nicht mehr gibt. Wie umgeht man denn dann das Problem? Kann man da wirklich so viele Merkmale dran erkennen, auch unterm Lichtmikroskop? Oder musst du da dann andere Methoden noch anwenden, die man da vielleicht benutzen kann? Ja. Weil ein Lichtmikroskop ist ja auch in seiner Auflösung beschränkt.
Gering.
Und dann muss man ja wahrscheinlich andere Möglichkeiten benutzen.
Also wir verwenden auch ein Raster-Elektronenmikroskop. Also der Pollen, das wir uns aussuchen, oder das Pollenkörnchen, das fotografieren wir erstmal mit Lichtmikroskop und dann dasselbe Pollen. Ja, wir nehmen das wieder raus mit diesen Nadelhaare und die kommen auch so ganz kleine, so Metal-Stops, so Raster-Stops. Die werden dann mit Gold verdeckt, in einem Spatter-Coater heißt das. Und dann tun wir sie in einem Raster-Elektronenmikroskop. Und dann kann man also ganze Oberfläche ganz genau untersuchen und fotografieren. Das wird dann Vergrößerung bis zum, kann man 20.000 oder so, wenn man will. Und dann kann man so ganz genaue, so Kennzeichnungen notieren, sich anschauen, angucken. Und dann geht es mit diesem Vergleichmaterial viel, viel besser. Das wird alles mehr und mehr genau. Und man kriegt, was die Wissenschaftler als High Taxonomic Diversity oder so.
Okay, also kann ich die ganzen Familien und Gattungen und die unterschiedlichen Arten gegebenenfalls bestimmen und kann mir dann aus einer ganz, ganz kleinen Probe, also vielleicht nur einen Teelöffel oder einen Esslöffel voll oder wie auch immer, oder einen halben Plastikbeutel voll, kann ich dann ein ganzes Ökosystem dann rekonstruieren. Im günstigsten Fall. Ja,
meine, so ist das.
Ist natürlich Flower Power hoch 3, würde ich mal sagen, dass man dort mit so wenig Aufwand. Natürlich ist es ein großer apparativer und wahrscheinlich auch zeitlicher Aufwand, die einzelnen Pollenkörner mit also den speziellen Nasenhaartechniken dort dann zu isolieren und dann vielleicht dann auch noch ein einzelnes Pollenkorn dann auf so ein, sag ich mal, REM-Stempel oder Rasterelektronenmikroskop-Stempel dann aufzusetzen, mit Gold zu bedampfen und dann auch dann noch Sachen zu untersuchen. Ja, das ist total spannend, dass man also mit so einem kleinen Aufwand so viel Information eigentlich über Paläoökologie und Diversität eigentlich aus den Pflanzen herausziehen kann. Mit den Pollen auch zusammenhängt, ist natürlich, dass wenn man noch einen Schritt weiter geht und sich das also auch heute dann anguckt und gerade mit der Diskussion, die man vielfach auch auf diversesten Kanälen hört über den Rückgang von Insekten, ist natürlich auch dann die Möglichkeit gegebenenfalls, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt geht, diese Interaktion. Ja, man kennt das ja, man sieht zu Hause im Garten eine schöne Blüte, da ist ein Käfer dran, da ist eine Fliege dran, da ist eine Biene dran, ja, und die versucht natürlich dann den Pollen dann da rauszuholen. Wäre denn sowas auch überhaupt denkbar, dass man sowas auch in den Fossilbericht sowas vielleicht finden könnte? Weil das würde ja dann noch einen Schritt weiter gehen anhand der Diversität. Wir könnten sozusagen Beziehungen zwischen Organismen in vergangenen Ökosystemen vielleicht sogar damit untersuchen.
Ja, also das ist genau das, was wir jetzt anfangen mit. Und unser neues Projekt, das heißt so Flower Power und korreliert in situ Pollen fossiler Bluten mit Insekten. Und das ist genau, da wollen wir genau diese Frage und diese Studie soll dann so eine Antwort geben, was genau, was wir heute sehen, zwischen Blütenpflanzen und Insekten, wie war das früher? Und so die Fragen, wie, wann und wo? Also Blütenpflanzen und Insekten, das sind ja die am so stärksten diversifizierten und am weitesten verbreiteten Gruppen von Pflanzen und Tiere auf der Erde. Und das ist genau diese sogenannte parallele Diversifizierung von Blütenpflanzen und die dann bestäuber, diese fressende Insekten, so ja, wie du sagst, Käfer oder Bienen oder Schmetterling oder Motten, Fliegen. So wie ist der Anfang? Wie ist das alles? Was ist passiert? Wenn ich selber setz mich heute im Sommer im Garten und schaue mir Blüten an und dann sehe ich zum Beispiel eine bestimmte Blüte wird nur besucht von einer bestimmten Insekttype. Und wenn ich da eine andere Blüte anschaue, dann sehe ich, da kommen vielleicht 10 unterschiedliche Insekten und besuchen diese Blüte. Und das ist die Frage, okay, warum ist das so? Was passiert das? Warum kommt nur eine ganz bestimmte Insekttypen zu diese Blüte und holt sich Essen oder ja, Nektar oder Pollen oder so? Und wann genau in der Geschichte, also Evolutionsgeschichte, wann ist das passiert? Ja, das wissen wir alles gar nicht. Wir wissen nur, dass die Pflanzen und die Insekten, die haben diese ganz genaue Interaktion Und wie und wann das alles passiert ist, das wissen wir nicht. Und das wird dieses neue Projekt, wird dann versuchen, diese Fragen zu beantworten. Und da kommt auch die Grube Messel rein.
Ja, das ist ein schönes Stichwort, Grube Messel. Ja, hier am Hessischen Landesmuseum nimmt die Grube Messel natürlich einen besonderen Schwerpunkt ein. Also wenn man das Haus betritt und in die naturgeschichtliche Abteilung kommt, dann ist es natürlich offensichtlich, dass das Messel für das HLMD ein sehr, sehr wichtiger Sammlungsbestand ist. Und die Grube Messel ist eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert hier in der Gegend bekannt, weil dort wurde dann das erste Mal der Ölschiefer entdeckt, den man dann auch industriell dann bis ins Jahr 1971 dann abgebaut hat. Und danach ist die Grube Messel eigentlich mehr oder minder durch verschiedenste Umstände bekannt geworden, denn aus diesem ehemaligen Tagebau sollte dann eine Mülldeponie werden und dieses wurde dann durch diverse Planfeststellungsverfahren dann bis ins Jahr 1991 haben die sich hingezogen, wurde das dann abgewendet und das Land Hessen konnte letztendlich diese Grube dann erwerben, die dann aufgrund natürlich dieser exzeptionell erhaltenen Fossilien, da war erstmal gar nicht so die Rede von den Pollen und den Blüten, da waren erstmal die Wirbeltiere und die Säugetiere wahrscheinlich im Vordergrund, nämlich wie die Urpferdchen, der Ameisenbär und so weiter. Aber die können natürlich da für diese Fragestellung, die du jetzt versuchst mit dem neuen Projekt anzugehen, wahrscheinlich nicht so viel dann da bringen. Und 1995 ist dann letztendlich die Grube Messel dann UNESCO-Welterbe geworden und wir hatten letztes Jahr 25-jähriges Jubiläum, haben das auch ein bisschen mit dem Urpferd gefeiert und versuchen das natürlich jetzt in diesem Jahr auch mit dem Forschungsprojekt, was mit einer relativ großen Summe, finde ich, gefördert wird vom österreichischen Wissenschaftsfonds, dann auch dieses Jahr dann hoffentlich dann weiter führen und die Grube Messel dann halt dann noch ein bisschen näher untersuchen, weil neben diesen Blättern und Pollen gibt es da natürlich auch eine ganze Menge an fossilen Insekten, so wie fossile Bienen. Ja, die sehen eigentlich so von der Morphologie schon so aus wie heutige Honigbienen. Und wir haben ja auch schon diverseste Vorstudien da mal gemacht und das auch schon mal ein bisschen näher untersucht, um zu gucken, ob das überhaupt irgendwie funktioniert. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass wenn man mit speziellen Beleuchtungsmethoden, Fluoreszenz und so weiter, gleich eigentlich auf das Fossil leuchtet und dann so kleine helle Punkte sieht und dann jeder dieser kleinen Punkte dann irgendwelche Akkumulationen von Pollen sind, die man dann wiederum dann isolieren kann und dann untersuchen kann und die dann uns Aufschluss darüber geben, wie Bienen vor 50 Millionen Jahren rund die Blüten besucht haben. Ja? Und das können wir natürlich dann mit heutigen Bienen vergleichen und dann sagen, okay, die haben genau dasselbe gemacht wie Bienen heute auch. Ja? Die haben also speziell Pollen gesammelt, hinten in ihren Körbchen an den Beinen gesammelt, die für den Stock dann, Bienenstock dann da gewesen sind und haben nebenbei dann vielleicht noch ein paar Snacks unterwegs sich geholt und das aber nicht an den Pollen, an den Beinen deponiert, sondern haben das dann eher dann vorne vielleicht im Brustbereich oder im Kopfbereich gehabt und so weiter. Und das macht natürlich das Ganze so spannend.
Was jetzt spannend wird auch, das Wichtige ist, wir haben jetzt die Methode probiert. Ja? Ich war da, habe euer Museum besucht, ja? Danke. Und wir haben dann Versuche gemacht mit fossilen Blüten von Messel. Und das erste Versuch war, okay, können wir wirklich Pollenkörnchen von einer fossilen Blüte rausholen? Das war das erste Versuch. Ja. Und das hat dann geklappt, hat gut funktioniert. Und der zweite Versuch war dann, okay, jetzt haben wir fossile Insekten. Können wir entweder von der äußeren Körperteile da auch Pollen rausholen? Und da haben wir auch probiert, von dem Mageninhalt Pollen zu rausholen. Das hat auch geklappt, alles funktioniert. Und das nächste Schritt, das dann zur Hauptsache in dieses Projekt ist, können wir dann dieses Pollen, was wir auf die Insekten gefunden haben, auf die fossile Blätter korrelieren. Sind das dieselbe Pollen? Und dann wissen wir, okay, diese Biene hat dieses oder diese Blüte besucht. Und dann haben wir für das erste Mal konkrete Beweise um dieses Interaktion zwischen Tieren und Pflanzen. Und das wird ein Highlight. Also ich freue mich schon.
Ja, das wird mit Sicherheit total spannend, weil Es gibt hunderte von Fossilien, die da als mögliche Untersuchungsobjekte dann in Frage kommen. Und es kommen ja auch jährlich immer noch weitere dazu, weil die Grabungen in der Grube Messel sind ja aktiv und werden auch fortgeführt von den beiden grabenden Institutionen, also dem Hessischen Landesmuseum und dem Senckenberg-Museum in Frankfurt. Und ich denke, das wird ein ganz, ganz spannendes Projekt für 2022 mit vielen, vielen spannenden Ergebnissen, die uns wirklich einen Einblick in eine Lebewelt ermöglichen. Gar nicht so weit jetzt hier vom Hessischen Landesmuseum entfernt, nur 8 Kilometer entfernt, hatten wir vor 50 Millionen Jahren da einen tropisch-subtropischen Lebensraum mit doch sehr, sehr diversen Möglichkeiten und Einblicken, die wir in das Ökosystem jetzt aufgrund dieser neuen Methode haben. Also einfach mit ein paar Nasenhaaren und einem Pinsel dann letztendlich dann die Pollen dann zu isolieren und aus dem Sediment oder auch selbst von den Tieren und den Pflanzen selbst herunterzuholen. Wirklich spannendes Thema, das mit Sicherheit dann auch dann auf andere Fundstellen dann noch ausgewertet oder ausgeweitet werden kann, sodass man immer ein mehr und mehr umfassendes Bild letztendlich unserer vergangenen Ökosysteme dann bekommt und vielleicht sogar den Ausblick auf kommende Klimaveränderungen uns dann vielleicht ermöglicht, wenn wir wirklich solche 1:1 Beziehungen im Fossilbericht entdecken können, sie dokumentieren können und dann vielleicht auch sagen können, dass das vielleicht mit kommenden Klimaveränderungen, wie wir sie zu erwarten haben oder wie sie modelliert werden, dann zu Problemen führt oder auch zu einem Aussterben von bestimmten Tiergruppen und auch Pflanzengruppen. Ja, damit danke ich mich für dieses interessante Gespräch. Das war wirklich ein Highlight, zu sehen, wie tief man wirklich in so vergangene Ökosysteme mit dieser Methode einsteigen kann. Und ich freue mich auf die weitere Kooperation, die im Februar, März dann letztendlich dann startet. Und wir freuen uns auf deinen Besuch am Hessischen Landesmuseum und das, was alles dort noch zu erwarten ist.
Ja, vielen Dank.